Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Donnerstag, dem 3. September auf Rabe. Heute geht es bei uns um diese Themen. Mit dem Bahnverlad kann Bund 2 Milliarden Franken einsparen. Zweite Gotthardstraßenröhre ist laut neuem Konzept nicht nötig für die Tunnelsanierung. Parteienfinanzierung ja, Transparenz nein. Studie zum politischen Engagement der grossen Schweizer Konzerne bringt etwas Licht ins Dunkel. Und computergesteuerte Entscheidungen können ganze Weltbilder verzerren. Brauchen wir eine Ethik der Algorithmen? Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst hat Wilma Rall die aktuellen Meldungen des Tages.
In Lies haben die Bauarbeiten für das Zeltlager für Flüchtlinge begonnen. In den nächsten Tagen errichten Schweizer Armeeangehörige in Lies eine temporäre Zeltstadt für rund 250 Asylsuchende als Übergangslösung für 3 Monate. Der Berner Migrationsdienst begründet die Zelte damit, dass im Kanton derzeit keine anderen Unterkünfte vorhanden seien, alle 28 im Kanton seien voll belegt. Diverse Projekte für neue Asylunterkünfte, wie zum Beispiel das ehemalige Berner Ziegler-Spital, sind zwar seit längerem in der Pipeline, aber noch nicht umgesetzt. Nach dem Aargau ist Bern bereits der 2. Kanton, der auf Zelte zurückgreift, und in Basel plant die Regierung statt Zelte temporäre Wohncontainer. Der Theaterkubus auf dem Berner Waisenhausplatz wird gebaut. Von Mai bis Oktober nächstes Jahr darf das Konzerttheater Bern dort seine Ersatzspielstätte einrichten, während das Stadttheater am Kornhausplatz saniert wird. Nach langem Ringen hat sich das Stadttheater mit den Einsprechenden geeinigt. Skeptisch waren vor allem die Restaurants, die Umsatzeinbußen befürchten. Sie sollen allenfalls entschädigt werden. Das Datum für die Ersatzwahl in den Berner Regierungsrat ist bekannt. Die Ersatzwahl findet kommenden 28. Februar statt, wie die Kantonsregierung schreibt. Nötig ist sie, weil Volkswirtschaftsdirektor Andreas Rickenbacher von der SP überraschend seinen Rücktritt per Ende kommenden Juni bekannt gab. Die SP will den Sitz und damit auch die rot-grüne Mehrheit in der Kantonsregierung verteidigen. Die SVP hat angekündigt, den Sitz anzugreifen. KandidatInnen sind noch keine bekannt. Guatemalas Präsident Otto Pérez Molina tritt zurück. Grund ist ein Haftbefehl wegen Korruptionsvorwürfen. Dem Staatschef wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, Bestechlichkeit und Betrug. Kürzlich hat das Parlament in Guatemala beschlossen, seine Immunität aufzuheben, worauf der Haftbefehl und nun der Rücktritt von Pérez Molina folgten. Wer zwischenzeitlich die Amtsgeschäfte übernimmt, ist noch offen. Kommenden Sonntag sind ohnehin Präsidentschaftswahlen geplant. Ob sie wie geplant stattfinden, ist angesichts der angespannten Lage nicht mehr ganz klar, wie verschiedene Medien berichten. Zum Wetter. Morgen Freitag ist es ziemlich sonnig bei bis zu 20 Grad. Das Wochenende zeigt sich wechselhaft, aber voraussichtlich trocken bei um 18 Grad.
Rabe Info.
Braucht es für die Sanierung des Gotthardstraßentunnels eine zweite Röhre oder nicht? Darüber entscheidet das Schweizer Stimmvolk nächstes Jahr. Bund und Kantone haben sich für den Bau der zweiten Röhre ausgesprochen, lange bevor der neue Gotthard-Basistunnel der Bahn in Betrieb geht. Dies wird nächstes Jahr passieren. Mit dem Basistunnel sollte es kein Problem sein, den Verkehr während der Sanierung auf die Schienen zu verlegen. Das zeigt eine neue berechnete Bahnverladstudie einer Gruppe unabhängiger Ingenieure und Verkehrsexperten. Diese alternative Bahnverlad sei bei der Beurteilung des Bundes zu wenig berücksichtigt worden. Außerdem gäbe es inzwischen neue Entwicklungen, die mit berücksichtigt werden müssten. Lucia Vasella hat die Details.
Sanieren ohne Verlieren, so heißt eine Gruppe unabhängiger Ingenieure und Verkehrsexperten. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die alternative Bahnverlad gegenüber dem Bau einer zweiten Gotthardröhre öffentlich bekannt zu machen. Diese Alternative sei im Vorfeld der Entscheidung vom Bund zu wenig genau geprüft worden, sagt Oskar Stalder, Mitglied des Ingenieurenteams.
Ich habe zufälligerweise Einblick gehabt, kurz vor dem Entscheid in diese Unterlagen und habe gesehen, dass da teilweise nicht ganz korrekt argumentiert wird. Man ging damals, das war mein Eindruck, davon aus, den Bahnverlad macht man so nebenbei, einfach neben dem normalen Tagesgeschäft. Und da hat es tatsächlich ein paar Dinge, die nicht gegangen wären. Aber wir haben jetzt ein sauberes Konzept durchgedacht, das dann wirklich die nötige Kapazität erreichen würde.
Hinzu kommen neue Entwicklungen im Straßen- und Schienenverkehr, die die Situation seit dem Entscheid des Bundes verändert haben.
Einerseits ist seither beschlossen worden, den 4-Meter-Korridor auf der Schiene anzubieten. Das heißt also, dass das Ladeprofil zwischen Basel, dem Gotthard-Basistunnel bis Chiasso so erweitert wird, dass auch große Lastwagen transportiert werden können. Das ist eine sehr wesentliche Änderung gegenüber der Situation, wo man sich entschieden hat, nur noch eine zweite Röhre zu machen. Und zweitens hat sich der Verkehr auch entwickelt in dieser Zeit, also vor allen Dingen die Lastwagenmenge ist leicht zurückgegangen.
Der gesamte heutige Straßenverkehr könnte also während der Sanierung des Straßentunnels auf die Schienen verladen werden. Dies berechnet die Ingenieurgruppe. Personenwagen würden durch den alten Bahntunnel und Lastwagen durch den neuen Basistunnel geführt. Zu Spitzenzeiten beim Personenwagenverkehr könnte alle 7,5 Minuten ein Autozug mit 100 Stellplätzen verkehren. Das benötigte Rollmaterial könnte nach der Sanierung auf der Verladestrecke Lötschberg-Simplon eingesetzt werden oder teilweise nur gemietet statt gekauft werden. Die ausgearbeitete alternative Bahnverlad würde 1 Milliarde Franken kosten. Das wäre ein Drittel der Kosten, die für den Bau des neuen Straßentunnels nötig sind. Zudem könnte die Sanierung in 10 Jahren realisiert werden. Die Variante Bau einer zweiten Gotthardröhre würde insgesamt 20 Jahre dauern. Bereits in gut 5 Jahren steht allerdings eine Notsanierung an, sagt Oskar Stalder.
Zu diesem Zweck wird der Tunnel während mindestens 150 Tagen total geschlossen. Und dann muss dann auch der Verkehr einen Weg suchen, sei es über den Pass im Sommer oder durch den Kanton Graubünden oder wo immer hin.
Sagt Oskar Stalder von der Ingenieurgruppe, welche die Gotthard-Studie verfasst hat. Das neu berechnete Konzept alternative Bahnverlad kann eingesehen werden unter www.sanierenohneverlieren.ch.
Rabe Info.
Noch 1,5 Monate bis zu den National- und Ständeratswahlen. Auch wenn Politiker und Politikerinnen vor 4 Jahren gelobt haben, die Geldströme in der Politik eines Tages offenzulegen, bleibt alles beim Alten. Niemand weiß genau, von wo das Geld für Kampagnen und Wahlwerbung kommt. Die Organisation Actares vertritt verantwortungsvolle Aktionäre und Aktionärinnen. Sie hatte sich zur Aufgabe gemacht, den großen Konzernen auf die Finger zu schauen, so auch bei deren politischen Engagement. Deshalb befragte sie die Top 20 börsenkotierten Unternehmungen in der Schweiz, inwiefern sie politische Parteien sowie deren Vertreter und Vertreterinnen unterstützen. Das Resultat? Gut die Hälfte der sogenannten SMI-Unternehmungen zahlen der Politik Geld, halten sich aber bedeckt bei den Details. Ich wollte vom Actares-Geschäftsführer Robi Job wissen, wie konkret läuft diese Politikfinanzierung in der Schweiz ab?
Wir haben 3 Gruppen. Wir haben die Firma, die gar keine politische Unterstützung tätigen. Die sind komplett politisch neutral. Wir haben Firmen, die traditionelle bürgerliche Parteien unterstützen im Sinne der Förderung der Wirtschaft oder der Interessen der Wirtschaft. Und andere wenige beginnen jetzt, alle Parteien, die zum Beispiel in Bundesbären vertreten sind, nach Wahlkraft zu unterstützen, im Sinne der Unterstützung des demokratischen Prozesses, aber neutral.
Die Firmen, die Ihnen geantwortet haben, ob sie und wie sie politische Parteien, Verbände auch oder Politiker, Politikerinnen unterstützen, haben sie auch Zahlen offengelegt? Wissen Sie, wie viel Geld da in die Wahlkämpfe fließen?
Das ist relativ schwierig, weil über direkt Parteiunterstützung kommen wir auf gewisse Zahlen meistens ungefähr. Aber zum Beispiel das ganze Lobbyismus, die über Verbände läuft, über Economy Suisse, auch wenn Economy Suisse dann Kampagnen tätigt und so weiter, das wurde uns nicht offengelegt oder sehr, 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 sehr allgemein ohne jegliche Zahlnennung gemeldet. Und es bleibt noch eine sehr, sehr dunkelgraue Zone diesbezüglich.
Robby Job, Sie von Actares haben auch nachgefragt, ob die Firmen, die in der Politik mit Geld mitmischen, auch den Politikbetrieb beobachten und dann dementsprechend ihre Zuwendungen an Parteien oder Personen aufstocken oder zurückschrauben. Wie war da die Reaktion?
Ja, das ist interessant, weil niemand wollte zugeben, dass die Stellungnahmen oder die Abstimmungen genau angeschaut wurden. Es blieb bei der allgemeinen Stellungnahmen. Ja, das erstaunt jetzt auch ein bisschen im Hinblick, darf man vielleicht sagen, auf die Studie von der Magazin Bilanz, der letzte Woche rauskam. Es scheint eher ideologisch als pragmatisch geschehen zu sein. Man geht davon aus, dass Parteien wie die SVP, wie die FDP, wie die CVP, vielleicht auch BDP und Grünliberalen sowieso wirtschaftsfreundlich agieren. Und niemand, keine Firma hat uns gesagt, nein, wir schauen, wie die Leute abstimmen.
Man muss sagen, Unternehmen dürfen machen, was sie wollen, solange sie eben nicht von den Aktionären und Aktionärinnen zurückgepfiffen werden. Es gibt aber eine Firma, die eigentlich der ganzen Schweizer Bevölkerung gehört, nämlich die Swisscom. Die wird immer noch vom Staat dominiert. Und was ist Ihnen dort aufgefallen? Das ist ja auch eine SMI-Top-20-Firma.
Genau. Das ist interessant, weil die Swisscom hat sich bis zu unserem Umfrage, wir haben auch die Umfrage mehrmals wiederholt in den vergangenen Jahren, strikt verhalten, indem sie keine Parteispende getätigt hat, was sehr logisch war im Zusammenhang mit der Tatsache, dass sie mehrheitlich des Bundes gehört. Und wir haben aus der Presse erfahren, nach unserer Studie, dass für das Jahr 2015 hat angeblich die Swisscom doch Geld in den Parteien investiert. Und das wird interessant, ich denke, für unsere nächste Umfrage.
Sagt Robby Job, Geschäftsführer der kritischen Aktionärs- und Aktionärinnenvereinigung Actares. Actares fordert von den SMI-Konzernen mehr Transparenz und eine Begründung, warum sie gewisse politische Parteien unterstützen und warum andere nicht. Die Studie zur Politikfinanzierung gibt es im Internet unter www.actares.ch.
Rabe Info.
Es soll zuweilen vorkommen, dass bei sozialen Netzwerken wie Facebook Menschen bestimmen, was publiziert werden darf und was nicht. Diese Woche führte ein äußerst fremdenfeindlicher Facebook-Eintrag zur temporären Sperrung eines Facebook-Kontos eines Politikers. Ein besorgter Mensch hatte Facebook gemeldet, was der Mann zuvor publiziert hatte. Meistens sind es jedoch nicht Menschen, die über solche Dinge entscheiden, sondern Algorithmen. Algorithmen sind Handlungsvorschriften für ein Computerprogramm zur Lösung eines Problems. In der digitalen Welt sind Algorithmen sehr dominant. Sie entscheiden, welche Botschaften von welchen Freundinnen und Freunden wir auf Facebook sehen, welche Videos uns auf YouTube gefallen könnten, oder sie entscheiden, welche Nachrichten für uns relevant sein könnten. Sie sind mittlerweile dazu in der Lage, Entscheidungen über die Köpfe der Menschen hinweg zu treffen und ganze Weltbilder zu verzerren. Programmiert werden sie von großen kommerziellen Konzernen wie Facebook oder Google. Deshalb stellt sich die Frage, an welchem Punkt die Macht computergesteuerter Entscheidungen zu weit geht. Brauchen wir einen Ethikkodex für Algorithmen? Antworten versuchen unsere Kolleginnen von Radio Korax Halle zu finden.
Fällt Ihnen etwas auf? Nein? Naja, für einen Algorithmus können diese unscheinbaren Geräusche schon eine ganze Menge bedeuten. Anhand des Tastenanschlags auf der Tastatur können intelligente Programme analysieren, in welcher Stimmung sie gerade sind. Malträtieren sie ihre Enter-Taste oder tippen sie eher zaghaft mit der Zwei-Finger-Suchtechnik? Sie sollten in Zukunft darauf achten. Denn große Konzerne wie Google oder Facebook lassen sich keine einzige Kleinigkeit entgehen. Die Algorithmen aus dem Silicon Valley schlafen nie. Und sie sind vor allem eins: hungrig nach Daten.
Ein Algorithmus ist im Prinzip ein computergesteuerter Prozess, der ermöglicht, aus einem bestimmten Pool von Daten über Menschen, Individuen, Sachen bestimmte Ergebnisse zu erzielen, um dann darauf folgende Entscheidungen zu treffen.
Sagt uns Ben Wagner von der Europa-Universität in Viadria, der sich dort mit Algorithmen und ihrer Technik und Zusammensetzung beschäftigt. Algorithmen sind also in der Lage, Schlussfolgerungen aus dem zu ziehen, was die Datenwelt so hergibt. Ob sie nun ihren persönlichen Joggingplan anhand ihrer Essgewohnheiten konstruieren oder Nachrichten auf der Timeline passgenau anordnen, zu finden sind Algorithmen überall im Netz. Und sie verhalten sich dabei äußerst anpassungsfähig, wie die Sozialwissenschaftlerin Zeynep Tufekci von der University North Carolina erklärt.
It's almost like raising a kid.
Es ist fast wie ein Kind zu erziehen und nicht zu wissen, was dabei herauskommt. Man gibt ihm Inputs, aber man weiß nicht, was am Schluss aus ihm werden wird oder warum. Ich will diese Dinge nicht lebendig machen, aber da wird eine neue Art von wirkender Kraft entwickelt.
Intelligente Algorithmen sind mittlerweile dazu in der Lage, das Lernen zu lernen. Das Einzige, was sie dazu brauchen, sind große Datensätze. Und je besser so ein Algorithmus programmiert ist, desto eher ist er dazu in der Lage, menschliche Entscheidungen nicht nur nachzuahmen, sondern sie sogar gänzlich zu ersetzen. Früher oder später beginnen sie zum Beispiel damit, Dinge über den Kopf der Nutzerin hinweg zu entscheiden. Als im August 2014 der schwarze Jugendliche Michael Brown von einem Polizisten erschossen wird, beginnen in Ferguson, Missouri monatelange Proteste gegen rassistische Polizeigewalt, die bald auf das ganze Land ausstrahlten. Der Sozialwissenschaftlerin Zeynep Tufekci fiel auf, dass auf ihrer Facebook-Timeline nur sehr wenige Berichte über die Ereignisse in Ferguson zu sehen waren. Dabei schienen die Proteste in ihrem eigenen Umfeld viel Aufsehen zu erregen.
Auf Facebook waren die News algorithmisch gesäubert. Facebook zeigte sie mir nicht, obwohl meine Freunde sie posteten. Ich habe dann etwas recherchiert und herausgefunden, dass viele andere Leute dasselbe Problem haben.
Das Problem, von dem Frau Tufekci und ihre Freunde berichten, hat der Internetaktivist und Autor Ailey Pariser schon vor 4 Jahren benannt. Die Filterblase.
Ein Algorithmus, der Nachrichten auswählt für uns, der quasi aufgrund von unserem bisherigen Nutzerverhalten darauf schließt, was wir wissen wollen und was nicht, und dementsprechend aussortiert.
Sagt Eva Wolfangel. So wie Sie beschäftigen sich immer mehr JournalistInnen und WissenschaftlerInnen mit dem Problem der Filterblase. Diese, so behaupten viele, sorgt nicht nur dafür, dass Facebook-NutzerInnen und Nutzer auf ihren Startseiten nur das sehen, was sie selbst abonniert haben, sondern die Filterblase sorge auch dafür, dass die Wahrnehmung der Nutzer gefährlich verzerrt wird.
Sie markieren nur Dinge, die ihrer Meinung entsprechen und dementsprechend rechnet der Algorithmus, okay, diese Frau interessiert sich jetzt eher für linke Inhalte und sie bekommen jetzt, platt gesagt, ne, weniger oder keine rechten Inhalte mehr angezeigt, sogar wenn ihr Netzwerk die regelmäßig postet. Und die Gefahr dabei ist natürlich, dass die dann immer mehr denken, dass ihre eventuell einseitige Weltsicht die Weltsicht ist, die alle teilen, weil sie nichts anderes mehr angezeigt bekommen haben. Und das ist die Gefahr für die Demokratie dabei, dass Radikalisierung so geschürt wird, weil jeder in seiner Filterbubble denkt, ja super, ich habe die Mehrheitsmeinung, alle sehen das so wie ich und manche Nachrichten kommen überhaupt gar nicht mehr durch. Also man kriegt auch nicht mehr ein Bild vom Weltgeschehen, sondern noch ein Bild von den Themen, die einen selber interessieren.
Spätestens dann, wenn Algorithmen also in die Lage versetzt werden, ganze Weltbilder zu verzerren und Entscheidungen zu treffen, die sich in bedenklichem Maße auf die Lebenswelt der Nutzenden auswirken, beginnt für viele Forscherinnen und Forscher eine Debatte um die Macht, die mit solchen Programmen einhergeht. Für die Sozialwissenschaftlerin Zeynep Tufekci geht es dabei um die Frage, wie diese Macht verantwortungsvoll genutzt werden kann.
Algorithmen können eine Ethik haben in dem Sinne, dass sie Konsequenzen haben können, die wir Menschen unethisch finden. Sie agieren in der Welt. Es ist eine andere Art von Ding. Zum Beispiel ein Tisch ist ein Tisch, entweder du machst was damit oder nicht, während diese computerisierten Maschinen selbst handeln.
Dadurch, dass sich intelligente Algorithmen mittlerweile in fast allen Lebensbereichen eingebaut haben, geht es für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht darum, ob sie genutzt werden oder nicht. Es geht um die Frage, wie sich Meinungsvielfalt und Redefreiheit in dieser vorselektierten Welt erhalten lassen können.
Also meine Lösung inzwischen ist dafür, dass wir halt weiterhin in irgendeiner Form klassische Medien brauchen, also unabhängige Instanzen, Journalisten, die letztlich das Weltgeschehen für uns einordnen und auch gucken, dass das abgebildet wird dementsprechend und dass man solche Medien auch weiter konsumiert.
Doch auch die sogenannten klassischen Medien kommen mittlerweile ohne Algorithmen nicht mehr aus. Wer heute die Webseite einer Tageszeitung aufruft, dem oder der wird nicht selten eine individualisierte Nachrichtenauswahl vorgesetzt. Immer davon ausgehend, welche Informationen für den Nutzer oder die Nutzerin denn die relevantesten sind. Am Ende sind es dann die unsichtbaren Programme, die entscheiden, wie sich die Welt konstruiert. Eine objektive Wirklichkeit gibt es nicht mehr. Wie es möglich ist, die Macht der Algorithmen angemessen einzusetzen, also menschliches Handeln da zu ergänzen, wo es nötig ist, und computergesteuerte Entscheidungen trotzdem nicht zu den Taktangebern werden zu lassen, dieser Frage werden in den nächsten Jahren nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nachgehen müssen. Die Macht der Algorithmen greift immer deutlicher um sich und fordert nicht nur Antworten von Seiten der Politik oder von Seiten der Technik, vielmehr ergibt sich daraus eine gesamtgesellschaftliche Diskussion um Meinungsfreiheit, Öffentlichkeit und um Transparenz.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 3. September auf Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Freitag, wie immer um 11, dann unter anderem mit einem neuen Radioblog von unserem Wutbürger Fidel Hässig. Beigetragen zu dieser Sendung haben Radio Korax Halle, Lucia Vasella und Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Rest vor Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.